Deutschland hat eine Armee. Diese Armee, angeblich, sie wollen sich schützen. Sie wollen ihr Land schützen. Richtig? Ich sage diese Themen, ich bin derjenige, der wirklich am wenigsten von euch allen interessiert ist an der Politik. Ihr könnt mir das glauben, die Leute, die mich persönlich kennen, ich bin derjenige, der am wenigsten interessiert ist am internationalen Weltgeschehen. Weil ich davon überzeugt bin, dass vieles davon, wenn nicht das meiste, eine Schauspielerei ist und viel Betrug ist. Und ich mich einfach nicht auf die deutsche Zeit auf den Arm nehmen lassen möchte, wegen irgendwelchen Nachrichten, die mir also zusammengeschnitten werden und ich soll es dann auch glauben. Ja? Deswegen, ich bin nicht, sondern mir geht es nur darum, dass man als Muslim die Augen aufmacht und sich nicht auf den Arm nehmen lässt. So, die Sache ist, ihr müsst euch vorstellen, der deutsche Staat hat eine Armee, die sein System verteidigt. Und er nimmt sich sogar das Recht, dafür andere Menschen zu töten. Zu töten. Brutalster Art und Weise. Er nimmt sich sogar das Recht, Menschen zu schicken von dieser Armee in ein Land, das ungefähr 4750 Kilometer weit weg ist. Dürft ihr raten, welches Land?
8000
Haus. Ein großes Land, Afghanistan. Barakallah. Von Berlin nach Kabul sind fast 5000 Kilometer. Die schicken dahin Leute, damit sie das deutsche System verteidigen. Glaubt das jemand? Das ist Quatsch. Das glaubt keiner. Ich würde damit sagen, damit wird das sogar recht gefährdet. Und in Wirklichkeit schießen sie sich ins eigene Bein, weil das ist genau das, was natürlich wirklich Hass erregt bei den Menschen, die in Deutschland leben. Logischerweise. Wenn du gehst, ich bin zum Beispiel jetzt Afghanen, ja, und ich lebe in Deutschland, und du schmeißt mir irgendwelche Bomben auf mein Land, und dann soll ich auch noch klatschen. Und dann auch noch meine Steuern weiter zahlen, dass du mir weiter meine Bomben schmeißen kannst auf mein Land, das ist eine Paradoxie, die von den Menschen verlangt wird und dadurch das erschafft Hass. Und deswegen ist die Tatsache, die sich immer die Augen aufmacht, dass die wirklichen Verbrecher und die wirklichen Terroristen im wahrsten Sinne des Wortes sind diejenigen Menschen, die solche Kriege führen. Das sind die Menschen, die es glauben. Und nicht die Leute, die man euch zeigt im Fernsehen, die einen Turban aufhaben und einen langen Bart haben und arabische Kleidung tragen und in irgendeinem Land leben, auch in den Bergen, ja, ohne zu verteidigen oder sonst irgendetwas. Ich will nur sagen, dass die wahren Urzieher sind diejenigen, die solche Kriege in Gang setzen. Weil die Katze am Schwanz zu packen, das macht man, damit man ein Feindbild hat. Ja? Das macht man immer so. Man sagt, hier ist ein Feindbild. Und dieser Feind, das ist unser Feind und den müssen wir vernichten, deswegen alle mitmachen. Bis Saddam dann getötet worden ist, das wisst ihr alle, das ist eine Realität. Auch es gibt natürlich Iraker, die sagen, der ist nicht gestorben, weil er Doppelgänger hat, aber gehen wir mal davon aus, er ist gestorben. Allah weiß am besten Bescheid. Und er hat sie geärgert, indem er im letzten Moment noch gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Das ist ein Zeugnis, dass wir bezeugen werden. Die Absichten kennt nur Allah, das ist uns egal. Das ist völlig egal. Aber die Tatsache ist, dass er die Shahada zweimal gesagt hat. Und dann hat er bei Wa anna Muhammadan konnte er nicht mehr zu Ende sagen, weil Allah wollte, dass er bei Ashhadu an la ilaha illallah stirbt. Allah wollte, dass seine letzten Worte sind La ilaha illallah. Und ohne dass eure Emotionen irgendwie euch kontrollieren, lasst euch Allahs Buch kontrollieren und die Sunnah eures Propheten sallallahu alaihi wasallam kontrollieren. Ja? Wir bezeugen für das, was wir sehen. Das war's, Punkt. Deswegen, als einmal ein Mensch einen anderen Menschen umgebracht hatte in einer Schlacht beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, da hat dann, der eine hatte dann, der eine Muschrik, der Götzendiener, der hat, bevor er getötet worden war, hat er gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Und dann hat er den Muslim ihn trotzdem getötet. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er das erfahren hat, hat er zu ihm gesagt, du hast ihn getötet, nachdem er la ilaha illallah gesagt hat. Denn man sagte, o Gesandte Allahs, er hat das nur gesagt, also gerade wollte ich ausholen, er hat es nur in dem Moment gesagt, damit er sich schützt vor dem Schwert. Der Prophet sagte zu ihm, du hast ihn getötet, nachdem er la ilaha illallah gesagt hat. Er sagte, o Gesandte Allahs, nochmal, er hat es nur gesagt, um sich zu schützen. Der Prophet sagte zu ihm, du hast ihn getötet, nachdem er la ilaha illallah gesagt hat. Was willst du am Tag der Auferstehung machen, wenn la ilaha illallah erscheint und ihn verteidigen wird gegen dich? Was willst du machen? Das ist Allahs Wort. Du wirst kein Argument haben dagegen. Ja? Und das ist die Sache, liebe Geschwister. Allah weiß, was in den Herzen drin ist. Aber wir müssen bezeugen für das, was offensichtlich gesagt wird. Und ich kenne auch den Hadith, wenn ich ihn spreche, im Sinne was von Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, wo er sagt, dass am Ende der Zeit wird eine Zeit kommen, der Hadith ist sahih, am Ende der Zeit wird eine Zeit kommen, an dem es kein Salam mehr geben wird, kein Zakat mehr geben wird. Die Leute werden La ilaha illallah sagen und sie wissen nicht einmal, warum sie es sagen. Sie sagen, wir haben, sagen das nur, weil unsere Vorväter haben das gesagt. Daraufhin sagte der eine, der zugehört hatte, ich glaube, hieß Sila, er sagte zu Hudhayfa radiallahu anhu, ja, und was wird ihnen das denn helfen, wenn sie La ilaha illallah sagen, sie wissen aber nicht, wie man betet, wie man fastet, wie man Zakat macht. Hudhayfa wehnt sich ab von ihm. Hudhayfa guckt ihn nicht an, geht weg. Dann sagt ihm nochmal, Was nutzen sie, wenn sie La ilaha illallah sagen? Aber sie wissen nicht, wie man betet, sie wissen nicht, wie man fastet, sie wissen nichts von dem Ganzen. Und Hudhayfa wandte sich wieder von ihm ab und gibt ihm einfach keine Antwort. Und beim dritten Mal sagt er und dreht sich zu ihm und sagt, weißt du was? La ilaha illallah wird sie erretten vor der Hölle. La ilaha illallah wird sie erretten vor der Hölle. La ilaha illallah wird sie erretten vor der Hölle. Das ist die Antwort von Hudhayfa radiallahu anhu gewesen. Ja. Und das ist kein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe gesagt, sie wissen nicht, wie man betet. Sie wissen nicht, wie man fastet. Das Wissen ist nicht mehr da. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte am Ende der Zeit, der Koran wird nicht mehr da sein. Der Koran wird nicht mehr da sein. Nicht, weil er verfälscht wird. A'udhu billahi min ash-Shaytanir Rajeem. Der Koran wird nicht mehr verfälscht. Sondern der Koran eines Tages, Allah wird ihn zu sich nehmen. Und du wirst diese Blätter, die du siehst, diese grüne Mus'haf oder wie auch immer die Farbe hat, du wirst eines Tages das Buch aufschlagen und du wirst darin keine Worte mehr finden. Allah wird sie zu sich genommen haben. Das ist, was am Ende der Zeit passiert. Das gehört zu unserer Aqidah, Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Die Worte Allahs sind, die kommen von ihm und sie kehren wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und deswegen, liebe Geschwister, die Sache ist, um nochmal zurückzukommen, warum darf ein Land sich verteidigen und innerhalb von 9 Jahren offiziell, ich sage absichtlich, damit meine afghanischen Geschwister nicht böse werden, offiziell, nach meiner Kenntnis, 8000 Zivilisten getötet haben. Seit 2001. Offiziell. Und Allah weiß die Zahl am besten. Das ist offiziell. 8000 Zivilisten getötet. Warum? Weil man sucht einen Terroristen. Einen für 8000. Ist das eine Begründung? In Irak war es, man sucht einen für 1 Million oder noch mehr Menschen, die gestorben sind. Und natürlich Kinder, viele Kinder gestorben. Und Verletzte, Allahu a'lam, wie viele Verletzte es sind. Und Leute, die ihr Leben lang geschädigt sind. Das ist eine Begründung, damit man sich selbst verteidigt. Aber wenn der Islam sich verteidigen will, das geht nicht. Wenn der Islam sich verteidigen will, man ist ein Terrorist, man ist ein Extremist, man ist ein Fanatiker, man ist ein Fundamentalist, nennt die Begriffe, wie sie wollt, am laufenden Band. Das sind die Maßstäbe, die gesetzt werden. Ich zeige euch ein weiteres Beispiel. In Philistin zum Beispiel. Der internationale Gerichtshof hat im Jahr 2004 hat man ihm einen Fall vorgelegt. Die Leute wollten wissen, der Staat, der sich Israel nennt, er wollte eine Mauer ziehen. Um die Siedlungen in den besetzten Gebieten. Besetzt, weil sie den Palästinensern gehören. Ja. Da haben sie einen Antrag gestellt an den Internationalen Gerichtshof. Der Internationale Gerichtshof gilt unter dem Kuffar als das höchste Gericht auf dieser Welt. Das höchste Gericht auf dieser Welt. Das besteht aus 15 verschiedenen Richtern. Und diese Richter, sie urteilen in einem bestimmten Fall. Und wenn sie diesen Fall verabschieden, und ich glaube, wenn die Mehrheit zugestimmt hat, sie haben sie auch 15 wahrscheinlich gemacht, was ihre Zahl ist, dann wird das sozusagen legalisiert oder illegalisiert. Nach internationalem Gericht, sagen sie. Dringend. Normalerweise bei allen Entscheidungen, die dort betroffen werden, da gibt es 9-6. 15 muss es werden, ja? 9 sagen ja, 6 sagen illegal, 8 sagen illegal, 7 sagen illegal und so weiter und so fort. Als man den Fall der Palästinenser ihnen vorgebracht hat, Israel-Palästina-Konflikt, haben sie auch darüber entschieden, ob diese Mauer legal ist oder illegal ist. Aber bevor sie das entscheiden mussten, mussten sie entscheiden, ob das von Israel besetzte Gebiet wirklich besetzt ist oder nicht besetzt ist. Und sie haben diese Frage erstmal beantwortet und daraus ergibt sich die andere Antwort. Sie haben gesagt, dass Israel diese Gebiete illegal besetzt hat. Ja, das hat der Internationale Gerichtshof 2004 hat das entschieden und veröffentlicht. Kann Internet machen. Habe ich selbst gemacht, kann ich nachlesen. Kannst du auch nachlesen. Und guckt euch mal an, wisst ihr, in welche Stimmen das abgestimmt war? Wie viel zu wie viel? Weiß jemand das vielleicht von euch?
Wahrscheinlich knapp.
Nein, das ist einer von den wenigen Urteilen, die eindeutig ausgefallen sind. Ja? Und zwar 14 zu 1. 14 der Richter haben gesagt, das ist illegal. Und die Mauer muss weg. Und diese Gebiete gehören den Palästinensern. Weil die haben nämlich einen Grundsatz, der lautet, ein Gebiet darf nicht durch Krieg erobert werden. Ja? Das bedeutet auch die von 67 Gebieten, Israel gewesen, alles illegal. Nach internationalem Recht. Ja? Ich will nur sagen, es gibt Maßstäbe, es gibt verschiedene Maßstäbe, die Leute spielen. Ja? Dass man sich nicht auf den Arm genommen fühlt, was einfach da ist. 14 zu 1. Wer war der eine? Der heißt Thomas Bürgenthal. Ja? Der wird Thomas Bürgenthal gesprochen. Bürgenthal. Warum? Ja.
Und aus Amerika.
Er ist Amerika. Und nicht nur irgendein Amerikaner, sondern ein jüdischer Amerika. Genau, ein jüdischer Amerika. Aber das Witzige an der Sache ist, auch er hat gesagt, das ist illegal, nur da war nicht mit allem einverstanden, was geschrieben wird. Also das heißt, auch diese Entscheidung, weil es ging um mehrere Sachen, ja, aber auch diese Entscheidung war einverstanden. Das heißt, eigentlich waren es 15 zu 0. Wen interessiert? Niemanden interessiert. Aber natürlich ist das ein Argument, um den Leuten zu zeigen, Leute, guckt mal, ihr macht Gesetze und dann haltet ihr euch nicht dran. Das geht nicht. Macht Gesetze weg, damit ihr wenigstens euch nicht selbst auf den Arm nehmt. Versteht ihr? Ja? Nur das weiß ja keiner. Das wird entschieden, aber danach handelt niemand. Danach handelt niemand. Und deswegen, liebe Geschwister, darauf will ich hinaus, dass einfach die anderen dürfen sich verteidigen, egal wie. Dürfen sie. Auch mit Gewalt. Vor einigen Jahren, ich glaube, das war noch zu meiner Schulzeit, da war ein Flugzeug, ein Flugzeug ist in der Nähe von China abgestürzt. Habt ihr das mitgekriegt? Ja? Da ist ein Flugzeug in China abgestürzt. Es war ein amerikanisches Flugzeug. Und ihr könnt euch vorstellen, es war ein Spionageflugzeug. Es war nicht ein Flugzeug. Ihr wisst, wo Amerika ist und wo China ist. Ja? Das ist nicht nur aus Versehen dort hingekommen. Ja? Sondern das ist Absicht dahin. Ist doch, ich will damit sagen, dass auch man verkauft uns für dumm. Guckt euch einmal an, zum Beispiel die Satelliten da oben im All. Die Satelliten im All, liebe Geschwister, die sind bestimmt nicht dafür da, damit du RTL und Sat.1 und ZDF und Pro7 gucken kannst. Das kannst du deiner Oma erzählen. Sie wird das vielleicht glauben, weil sie hat noch ARD, ZDF und Südwest 3 geschaut und sie freut sich durch Farbfernsehen und weiß nicht was. Aber diese Satelliten, liebe Geschwister, ist ein das ist übrigens, was ich sage, meine Behauptung. Nicht, dass jemand sagt, das ist Islamunterricht oder das ist islamische Meinung. Das ist meine Meinung. Es ist immer so, man hat viele Ziele, wenn man es aufbaut, 10 Stück. Und eins davon kann man den Menschen als verkaufen und dann sagt man denen, das ist gut für euch. Das ist gut für euch. Zum Beispiel, man führt Krieg und man sagt den Leuten, wisst ihr was, wir bringen euch Demokratie. Ja. Aber man sagt denen nicht, wir bringen euch 1 Million Tote mit. Und das sind von euch die Toten, nicht von uns. Und wir bleiben bei euch und wir gehen nicht weg. Und wir beuten euch aus und wir gehen auch nicht weg. Und wenn ihr euch gegen uns wehrt, werden wir euch töten. Ja, das sind die anderen Punkte, die man nicht erwähnt. Aber wir bringen euch Demokratie. Ja? Welche Form Demokratie, weiß ich nicht. Weil es gibt verschiedene Formen Demokratie. England hat andere Demokratie, Deutschland hat Demokratie, Frankreich hat andere Demokratie, Amerika hat andere Demokratie. In der Schule wird eine ganz andere Demokratie gelehrt, die überhaupt keinen Realitätsbezug hat. Ja? Diese alle Sachen, die ich sage, man versucht uns einfach zu dumpf zu verkaufen. Aber in Deutschland, wir Muslime, man darf sich nicht verteidigen. Nummer eins, wir sind dagegen, dass man Bomben schmeißt in Deutschland. Ja? Auch in anderen Ländern. Ja? Nummer zwei, wir sind dagegen, dass man Hochhäuser sprengt. Okay? Wir sind dagegen, dass man Selbstmord macht. Ja? Mit dir, sogar auch wenn du niemanden mittötest, nur dich allein, das ist verboten. Allah sagt, wala taqtul anfusakum. Ja? Ihr dürft euch nicht sehen. Wir sind dagegen, dass man andere Menschen zwingt, den Islam anzunehmen. Wir sind dagegen, dass man andere Leute bekämpft, damit sie den Islam annehmen. Also, ja, das gibt es auch nicht. Allah sagt im Koran, la ikraha fid din. Es gibt keinen Zwang zur Religion. Man kann nicht jemanden zwingen, Muslim zu werden. Ja? Das alles, damit die Leute mich nicht missverstehen. Es geht nur darum, dass man die Bilder nicht verzerrt sieht und damit man nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, sagt man auf Deutsch. Ja? Vor lauter Bäumen, du siehst nicht mehr, wo ist der Wald? Du weißt nicht, wo er ist. Ja? Du bist mit drin. Ja? Darum, es geht darum, weil man sieht oft die Wahrheit nicht mehr, wenn man zu viel Fernsehen schaut. Und ich hoffe, ihr seid so vernünftig, dass ihr kein Fernsehen schaut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Mu'ad, soll ich dir nicht sagen, wodurch du all das, was ich dir jetzt gesagt habe, in den Griff bekommst. Auf einmal sozusagen umsetzen kannst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auf seinen Sohn und er sagte, achte auf das, was du sagst. Achte auf das, was du sagst. Und sagt Allah, wenn du etwas zur Rechenschaft gezogen wirst, wirst du viel sagen. Das heißt, ich muss nicht einmal danach handeln, ich brauche es nur sagen. Und schon werde ich zur Rechenschaft gezogen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, möge deine Mutter nicht verlieren. Denkst du, die Menschen werden etwa am nächsten Tag aus einem anderen Grund in die Hölle geworfen, außer aufgrund dessen, was sie gesagt haben? Und das ist, liebe Geschwister, das Wichtigste überhaupt. Die Gelehrten sagen, zu sagen, ich weiß nicht, ist die Hälfte des Wissens. Wenn du über deine Religion gefragt wirst, sag, ich weiß und gib die Antwort mit einem Beweis, oder sag, ich weiß nicht und schweige, das wird besser für dich sein, ist besser, als wenn du etwas sagst, denn sobald du etwas sagst, Allah wird dich fragen, warum hast du das gesagt? Wir haben gesagt, wir haben gehört auch heute in der Khutbah, dass egal was man tut, was man sagt, Allah wird einen dafür zur Rechenschaft ziehen. Gemeint ist, er wird einen fragen. Das heißt, Allah sagte, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Das heißt, wahrlich, das Gehör, die Augen und das Herz, nach all diesem wird gefragt werden. Gefragt werden heißt, wird dich fragen, was hast du da gesagt? Was hast du da gesehen? Was hast du da gehört? Was hast du da geglaubt? Ja? Das sind die Fragen, liebe Geschwister, die dir gestellt werden am nächsten Tag. Und das ist eine Sache, für die man sich verantworten muss und auf die man sich Yawm al-Qiyamah vorbereiten muss. Und da gibt es kein Entkommen. Und wenn du sagst, dass über Allahs Religion, nein, das gibt es bei uns im Islam nicht, oder das ist Teil des Islam, oder weiß ich was, du sagst zum Beispiel, ja, das ist eine gute Sache, das ist Teil des Islam, mein Sohn. Und da wirst du gefragt werden, mein Diener, woher hast du gewusst, dass das Teil des Islam ist? Ist das einfach nur deine Idee gewesen oder hast du dafür eine klare Ayah aus dem Koran oder aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und wenn du keinen Beweis hast, dann such dir einen Beweis. Hauptsache du sagst nichts ohne Grund und ohne dich dafür verantworten zu können. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass das, was man sagt mit seiner Zunge, ist der erste Grund, warum man in die Hölle geworfen wird. Der erste Grund. Durch die Zunge spricht man Schirk aus. Du sagst zum Beispiel, du betest zu jemand anders auf Allah, machst ein Bittgebet zu jemand anders auf Allah, egal wer es ist. Irgendein Mensch oder ein Tier oder weiß nicht was, oder ein Stein oder sonst was. Dann wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Das ist einfach ein Schirk. Oder wenn du sogar schwörst, du sagst, ich schwöre bei jemandem, ich schwöre beim Propheten. Das sagt der Prophet sagte, man kann harif und verlihrif billah au liyasud. Oder man harafa bi ghayri illah, faqad ashrak. Das heißt, wer bei jemand anderes schwört, außer bei Allah, hat Schirk begangen. Und durch die Zunge begehst du eine Falschaussage vor Gericht. Dein Freund hat einen Gerichtsprozess. Und er braucht unbedingt einen Zeugen, damit er nicht angeklagt wird, damit er nicht hinter Gittern kommt. Was macht er mit seinem besten Freund? Sagt, guck mal, bezeugt doch mal für mich. Sagt nur, du hast mich gesehen, als Tage so und so, dass ich nicht da war und weiß ich was. Das ist eine Falschaussage. Und das gehört zu den größten der großen Sünden. Durch die Zunge, liebe Geschwister, begeht man, kann es sein, dass man etwas sagt, wodurch man in die Hölle geworfen wird, oder ja, billah. Darauf hat der Prophet uns das mitgeteilt. Und deswegen hat sich der Prophet über Mu'ad gewundert. Aber er sagt zu ihm, das heißt, möge deine Mutter dich verlieren. Was heißt der Begriff? Ich habe den wortwörtlich übersetzt, weil ich keine andere Übersetzung finde. Ja? Wie man das am besten übersetzen könnte. Wortwörtlich heißt es das, was ich gesagt habe. Aber gemeint ist was anderes. Gemeint ist was anderes. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat manchmal Dinge gesagt in seinem Zorn, die er nicht so gemeint hat, wie er sie gesagt hat. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam selbst in folgenden Hadith, und der Hadith ist überliefert bei Sahih Muslim. Er sagte, Sulaim, wusstest du nicht, dass meine Bedingung, die ich gestellt habe bei meinem Herrn, ist folgende. Ich habe folgende Bedingung gestellt. Ich habe gesagt, O Herr, ich bin ein Mensch, ich bin manchmal zufrieden, genauso wie andere Menschen zufrieden sind, und manchmal bin ich zornig, genauso wie andere Menschen zornig werden. Deswegen, wenn ich gegen jemanden einen Dua gesprochen habe, der diesen Dua nicht verdient hatte, O Allah, dann bitte ich dich darum, dass du dieses Bittgebet für ihn zu einer Reinigung machst, zu einer Reinigung und Vermehrung seiner guten Taten und zu einer Näherung zu dir, O Allah, am jüngsten Tag. Insofern, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat und diese Sache hat die andere Person nicht verdient gehabt, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dieses Bittgebet umwandeln in ein Bittgebet nicht gegen die Person, sondern für die Person. Insofern war es ein Bittgebet für. Und deswegen, wenn die Gelehrten die Situationen aufzählen oder die guten Taten von Mu'adh aufzählen oder die guten Errungenschaften aufzählen von Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, dann erwähnen sie das auch. Muss man das auch erwähnen, dass der Prophet gegen ihn Dua gemacht hat. Weil in Wirklichkeit ist es ein Dua für ihn gewesen und nicht gegen ihn gewesen. Wallahu a'lam, liebe Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Nutzen geschenkt hat. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, haben wir vieles gelernt. Wir haben gelernt, dass die Sahaba radiallahu anhum diejenigen sind, die am meisten, am besten, am stärksten gewetteifert haben, wenn es um gute Taten geht. Wir haben gelernt, dass man durch gute Taten ins Paradies kommt. In dem Sinne, dass wenn man die guten Taten verrichtet, sind sie ein Grund für die Barmherzigkeit Allahs, und durch Allahs Barmherzigkeit kommen wir ins Paradies. Wir haben gelernt, dass man Allah anbeten darf, um ins Paradies zu kommen, und dass man nicht Allah nur anbeten darf, damit er mit einem zufrieden ist. Wir haben aus diesem Hadith gelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einem hilft, dann macht er einem jede gute Tat leicht, und es ist für ihn ein sehr leichtes. Und wir haben gelernt, und das ist sehr wichtig, dass der erste Grund, warum man ins Paradies eingeht, sind die Pflichten, die Allah einem auferlegt hat. Und deswegen, lasst euch nicht verblenden und lasst euch nicht auf den Arm nehmen von Leuten, die euch sagen, man muss nur ein guter Mensch sein. Und sie zeigen dabei auf ihr Herz. Und sie sagen, der Glaube ist im Herzen. Also sie wollen damit sagen, man muss nicht unbedingt seinen Glauben nach außen hin zeigen, indem man gute Taten verrichtet oder so etwas. Die sagen, es reicht, wenn du im Herzen gut bist und Gutes für die Menschen tust. Und dann sagen wir, okay, wenn du das machst, dann wirst du vielleicht von den Menschen belohnt werden in diesem Leben. Aber wenn du gestorben bist, warum willst du ins Paradies? Du willst ins Paradies für was? Damit du ein bisschen gute Taten, weil du ein bisschen gute Taten gemacht hast? Weil du vielleicht 3 Stunden in deinem Leben, 1 Stunde, 1 Jahr, 10 Jahre, weil du 30 Jahre lang Gutes gemacht hast, willst du für 1 Milliarde Jahre ins Paradies gehen? Wo ist dein Maßstab? Ja? Du kriegst nicht einmal einen Augenblick im Paradies. Weil du hast in diesem Leben Gesundheit gehabt. Du hast Kinder gehabt, du hast Eltern gehabt, du hast Freunde gehabt. Du hast Geld bekommen von Allah. Du hast Wohlbefinden genossen. Und vieles andere. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht ungerecht behandelt. Aber im Jenseits bekommst du nur ins Paradies durch Allahs Rahma. Durch die Rahma, nicht durch deine guten Taten. Wir haben gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sagt, dann spricht er aus vollkommener Weisheit. Macht euch mal bewusst die Reihenfolge, die er erwähnt hat. Er sagt, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, Fasten, er hat erstmal das Glaubensbekenntnis erwähnt. Dass du Allah dienst und nicht leige bist. Das Gebet, Zakat, das Fasten und die Hajj. Und diese Reihenfolge macht einen großen Sinn, weil die Shahada ist die Voraussetzung für jegliche gute Tat. Das Gebet ist diejenige Pflicht, die Allah 5-mal pro Tag einen auferlegt hat. Da kommt die Zakat. Die ist nur einmal im Jahr Pflicht, deswegen kommt sie nach dem Salat. Da kommt das Siyam. Das Siyam ist ebenfalls nur einmal im Jahr Pflicht. Aber die Zakat kommt vorher, weil die Zakat profitierst du davon, weil du dich reinigst und läuferst und auch eine andere Person, weil die Zakat bekommt. Und dann als fünftes die Hajj, weil sie auch nur einmal im Leben, nicht nur einmal im Jahr Pflicht ist, sondern einmal im Leben. Und wenn man sie jedes Jahr macht, kann man machen, aber die ist trotzdem nicht Pflicht, sondern es ist eine freiwillige Tat und ist jede Pflicht. Es ist wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala als eine freiwillige Tat. Wir haben eine ganz wichtige Sache gelernt, und das ist auch eine Sache, die findet man nur heraus, indem man entweder verinnerlicht, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, oder indem man einfach liest, was die Gelehrten gesagt haben, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erst angefangen mit den Pflichten und dann hat er den Leuten die freiwilligen Sachen beigebracht. Und das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, für uns bei der Da'wa zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir Da'wa machen und die Leute zum Islam einladen, das heißt, jemand, der den Islam halb auslebt, und wir wollen von ihm verlangen, dass er ein guter Muslim wird, ein rechtschaffen, aufrichtiger Mensch wird, dann fangen wir nicht an, mit ihm Sachen von ihm zu verlangen, die fehl sind. Dass er, wenn er zum Mittagsgebet kommt, muss er den ganzen Prozess mitmachen. Ich sage Prozess aus seiner Sicht. Alhamdulillah, wir genießen das Gebet. Aber die Person, die neu zum Islam gekommen ist und dann neu angefangen hat zu beten, für ihn ist es anstrengend. Du wirst mit ihm erstmal Adam, okay? Dann wirst du für ihn 4 Raka'at. Erstens auf Duma und die Moschee kommen. Dann 4 Raka'at willst du beten, 2 und noch und 2. Dann 4 Fard. Dann nochmal 2. Und manche beten sogar 4 nach und so und noch. Ja? Das ist für ihn, und dann auch Dhikr machen. Das ist für ihn zu viel. Mach ihm die Sache einfach. Sag ihm nein. Am Anfang, wenn er gerade neu angefangen hat, sag ihm, pass mal auf, mein Bruder. Mach mal deine 4 Raka'at und dann ist was. Fertig. Du brauchst nur 4 verrichten, das ist dein Fard. Wenn er dann freiwillig mehr beten möchte, weil er sieht, alle Muslime beten möchte, freiwillig mitbeten, darf er. Aber zwing ihn nicht und fordere ihn nicht dazu auf, denn das ist eine freiwillige Tat. Allah hat dich nicht dazu aufgefordert, willst du etwa etwas Pflicht machen, was Allah nicht Pflicht gemacht hat. Das ist, was wir lernen bei der Manhaj des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in seiner Da'wa. Wir haben gelernt, dass das Fasten ein Schutz ist. Und das Fasten haben wir gelernt, ein Schutz, unter anderem, weil der Prophet sallallahu alaihi وسلم folgendes gesagt hat: يا معشر الشباب, o ihr Jugendlichen, wer von euch es sich leisten kann zu heiraten, soll heiraten. Und wer nicht heiraten kann, der soll fasten. Denn das Fasten heißt auf Arabisch, ist für ihn Wija, das heißt eine Beengung, eine Verengung. Gemeint ist für ihn, es verengt die Gefäße, gemeint ist beruhigt die Erregung. Und deswegen, das Fasten ist eine gute Tat, liebe Geschwister. Und es führt dazu, dass man sich schützt. Und zwar schützt vor Haram. Schützt vor Haram. Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wir haben gelernt, liebe Geschwister, dass die Zunge ist diejenige Sache, aufgrund die meisten Menschen Yawm al-Qiyamah in die Hölle geworfen werden. Und zu den Ernten, die man, oder zu der Ernte, die man durch die Zunge bekommt, gehört Al-Shirk. Dann die Falschaussage, dann As-Sihr, dann, dass man gläubigen Frauen Unzucht vorwirft, das ist im Arabisch Qadf. Dazu gehört, dass man über andere Menschen schlecht spricht. Und als weiteres, eines der übelsten Sachen, An-Namima. An-Namima, liebe Geschwister, bedeutet, dass man Unruhe stiftet unter den Muslimen, indem man weitererzählt, was der eine über den anderen gesagt hat. Dass der eine über den anderen gesagt hat, dadurch führt man dazu, dass das führt, in den meisten muslimischen Gesellschaften gibt es ein Problem, dass die Leute übereinander schlecht sprechen, aber sogar nicht nur einfach nur schlecht sprechen, sondern wie gesagt, dass sie Dinge über andere weitersagen, wodurch die Herzen natürlich nicht mehr vereint sind. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumma sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist einmal an 2 Gräbern vorbeigegangen. Und er sagte, die beiden werden gerade bestraft. Und sie werden bestraft aufgrund einer Sache, die nicht schwer zu vermeiden gewesen wäre. Was den einen angeht, so wird er bestraft, weil er sich nicht geschützt hatte, wenn er sein kleines Geschäft verrichtet hat. Das heißt, Urin ist immer an ihn gespritzt. Und was den anderen angeht, so hat er immer diese, hat er Namima gemacht. Und darauf hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Blatt genommen, ein frisches Blatt abgerissen, in zwei Teile geteilt und hat in jedes Grab eins reingesteckt. Und dann fragten die Sahaba radiallahu anhum ihn, O Gesandter Allah, warum hast du das getan? Und er sagte, auf dass Allah ihre Strafe vermindere, solange diese Blätter noch frisch sind. Und das ist eine Sache natürlich, die gilt nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil niemand weiß, was in den Gräbern geschieht, außer ihm sallallahu alaihi wasallam. Und du kannst und du darfst auch nicht für Leute um Vergebung bitten, die keine Muslime gewesen sind. Und du kannst es bei niemandem mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, es sei denn, Allah hat es dir mitgeteilt. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und weil die Sahaba radiallahu ta'ala anhum diese Sache nicht gemacht haben. Die Namima ist eine der großen Sünden, liebe Geschwister. Und der Beweis ist, weil man dafür bestraft wird im Grab. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Al-Bukhari, wer mir garantiert, dass er aufpasst auf das, was zwischen seinen beiden Kieferknochen ist, und aufpasst auf das, was zwischen seinen beiden Beinen ist, dem garantiere ich das Paradies. Noch einmal, wer mir garantiert, was zwischen diesen beiden Kieferknochen ist, dann ist die Zunge gemeint. Wer mir garantiert, dass er nichts spricht, außer was Allah mag. Und wer garantiert, was zwischen diesen beiden Beinen ist, gemeint ist Oberschenkel, dem garantiere ich das Paradies.